Willkommen bei Bock auf Business, deinem Podcast für Unternehmer von Unternehmern. Heute habe ich einen Gast, mit dem ich nicht nur spannende Gespräche, sondern auch eine klare Sicht auf Wirtschaft, Gesellschaft und Kommunikation teile. Kennengelernt haben wir uns über The Grow, ein Netzwerk, in dem Menschen wie Falk auffallen, weil sie etwas zu sagen haben und den Mut, es auch zu tun. Falk Al-Omari ist Medienmanager, Politikberater und Reputationsstratege. Er begleitet Unternehmen und Unternehmerpersönlichkeiten, die nicht einfach nur verwalten, sondern gestalten wollen. Mit Wirkung nach außen und Klarheit nach innen. Ob als Spin-Doktor, Pressesprecher oder diskreter Repräsentant, Falk ist immer dann zur Stelle, wenn es komplex, politisch oder kommunikativ herausfordernd wird. Er analysiert, formuliert, positioniert und bringt das auf den Punkt, wofür viele keine Worte finden. Dabei geht es nicht um Lautstärke, sondern um Wirkung. Nicht um Aufmerksamkeit, sondern um Haltung. Er kennt das Spiel der Medien, die Dynamik der Politik und die Mechanismen von Macht. Und er weiß, wie man sich als Unternehmer in diesem Spannungsfeld behauptet, ohne sich zu verbiegen. Sein Arbeitsmotto ist: Keine Meinung haben ist keine Option. Ich freue mich auf ein Gespräch über Wahrheit, Wirkung und Verantwortung mit einem Mann, der sich nicht scheut, klar Stellung zu beziehen. Willkommen bei Bock auf Business, lieber Falk Al-Omari.
Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
Lieber Falk, die Einstiegsfrage bei Bock auf Business ist immer die gleiche. Stell dir mal vor, du bist morgen nicht mehr da. Was erzählt denn dein Umfeld über dich? Wer bist du denn?
Ich hoffe, mein Umfeld sagt, dass ich immer mein Wort gehalten habe und das auch tatsächlich umgesetzt habe, was ich vorher versprochen habe. Dass ich konsequent war in meinem Tun und nicht von meinem Pfad abgewichen bin. Und dass ich immer eine Meinung vertreten habe und zu der auch bestanden habe. Und die auch durchgezogen habe. Also große Überschrift wäre Konsequenz.
Ja, mega. Das bringt wohl auch deine Arbeit mit sich. Erzähl mal, lass uns mal ganz groß beginnen, dein Feld. Das ist ja wirklich riesengroß. Was beschäftigt dich und deine Kunden derzeit am allermeisten?
Ja, aktuell, sage ich mal, sind wir ja von Krise zu Krise gelaufen. Ne? Jetzt, wir hatten Corona, wir haben einen Krieg in Europa, wir haben das Thema Zölle und Trump, wir haben eine Rezession, wir hatten eine Regierungskrise. Also es gibt halt einfach wahnsinnig viel, wo Unternehmen hin und her geschüttelt werden. Mhm. Und was mich am meisten beschäftigt, ist, dass im Moment niemand irgendwie sein Wort hält oder auch nicht halten kann. Und dass das eben zu relativ vielen sehr erratischen Entscheidungen führt, die tatsächlich dann A, krisenbedingt sind, aber B, auch Krisen auslösen können. Also dieses ständige Hin und Her geworfen werden aus, Oh, es geht nach vorne, es ist gut und es ist jetzt aber gerade ganz schwierig. Ich habe Geld, ich habe kein Geld, ich habe mit jemandem Ärger, ich habe mit jemandem keinen Ärger, ich habe zu viele offene Rechnungen. All diese Dinge belasten Unternehmen und belasten mich. Und das alles sorgt eben für ein Klima, in dem Shitstorms natürlich irgendwie toben, in dem jeder des anderen Feind ist, in dem üble Nachrede normal geworden ist. Weil je verzweifelter ein Unternehmen ist, umso boshafter wird es in Teilen auch.
Okay.
Und umso boshafter werden aber auch politische Akteure oder irgendwelche Meinungsbildner oder Influencer oder Lobbygruppen, die versuchen, Politik eben auch teilweise mit Dingen zu machen, die ich mal grob mit Gewalt umschreiben würde. Das waren eben die Klimakleber, da geht es aber auch um üble Nachrede, da geht es um schlechte Bewertungen, da geht es um Demonstrationen auf dem Werksgelände, da geht es um Boykottaufrufe. Also diese Melange aus schlechter Politik, schlechter Führung, Fehlentscheidungen, Bosheit, ohnehin einem höheren Aggressionslevel. Das alles schafft eine Melange, die es schwierig macht, gute Entscheidungen zu treffen und Kurs zu halten. Und all das ist auch reputationsgefährdend.
Okay. Mit welchen Themen kommen dann oder beziehungsweise mit welchen Wünschen kommen dann deine Kunden auf dich zu und was löst du dann für sie oder was löst ihr gemeinsam?
Es gibt eigentlich zwei große Linien. Die eine Gruppe ist eben die, die sagt, ich möchte gerne meine Reputation stärken, positiv medial stattfinden, in diesem ganzen Lautsprechersystem, wo jeder der Coolste und Tollste ist, valide stattfinden und mit meiner Meinung wahrgenommen werden und langfristig eine Marke aufbauen, die tatsächlich für etwas steht. Also das wäre so dieses Begleitung in guten Zeiten, Marken in Ruhe aufbauen, Positionen herausarbeiten, diese Positionen sorgsam formulieren und medial platzieren. Also das ist so der eine Wunsch. Ich möchte gerne ja zu einer positiv aufgeladenen Marke werden, die für etwas steht und als etwas wahrgenommen wird. Das ist so die positive Geschichte. Die andere Seite ist, dass Unternehmen sagen, oh, ich habe hier gerade irgendwie einen riesen Shitstorm, ich werde in sozialen Netzwerken angegriffen, die Presse berichtet schlecht über mich. Ich habe hier ein Thema, wo relativ viel Kritik auf mich einprasselt und ich bin das im Grunde so gar nicht gewohnt und ich kann im Grunde auch gar nichts dafür. Ich weiß gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Kannst du das moderieren, begleiten, dem etwas entgegenstellen? Kannst du meine Reputation wieder verbessern? Weil ich tatsächlich eigentlich ein gutes Unternehmen bin und sozial engagiert und nachhaltig. Aber das wird jetzt hier völlig verkehrt und ich werde hier ein schlechtes Licht gerückt. Kannst du bitte die positiven Dinge auch nach vorne stellen oder zumindest das Negative eliminieren oder in irgendeiner Art und Weise ausgleichen? So, das ist so in guten und in schlechten Zeiten geht es darum, Reputation aufzubauen, Reputation zu schützen und gegebenenfalls auch Reputation zu verteidigen.
Okay. Lass uns mal mit dem ersten beginnen. Ganz, ganz spannend. Was macht denn für dich eine starke Unternehmermarke aus? Also jetzt gerade für kleine und mittelständische Unternehmen. Jetzt mal gar nicht so sehr diese großen Firmen, die jetzt auch automatisch irgendwo in der medialen Welt immer wieder im Mittelpunkt stehen. Mal so einen Solo-Selbstständigen wie mich oder gegebenenfalls eine kleine Agentur oder ein Handwerksbetrieb. Was macht das aus? Was muss ich da tun?
Zunächst mal brauche ich einen Plan. Also ich muss halt wissen, für was stehe ich denn wirklich? Also in aller Regel, wenn ich gerade sowieso irgendwo Krise tobt und man relativ schnell agieren muss, das passiert auch. Aber da, wo, sag ich mal, genügend Zeit ist und man das vernünftig angehen kann, wäre es wichtig, auch die Marke mal zu entwickeln. Für was steht das Unternehmen? Was ist das ultimative Versprechen, das das Unternehmen seinen Kunden oder der Gesellschaft gibt? Wo ist der Nutzen über das rein Kaufmännische hinaus? Was ist das, was ich als Unternehmen bewirken möchte? Da geht es eben um Themen wie Soziales, wie Nachhaltigkeit, wie politischer Impact, wie gesellschaftliche Thematiken, die über, wie gesagt, die reine Produktion oder den reinen Verkauf hinausgehen. Das herauszuarbeiten und daraus auch Geschichten zu entwickeln, die Menschen verstehen. Und auch die Menschen muss eben definiert werden. Wer ist denn meine Zielgruppe? Also PR ist kein Vertrieb. Es geht nicht nur darum, Kunden zu erreichen. Es geht auch darum, die Öffentlichkeit positiv zu informieren, das ganze Image des Unternehmens positiv zu verbessern. Da geht es im weitesten Sinne sicherlich auch darum, Fachkräfte zu gewinnen. Aber das ist auch ein Spezialthema. Sondern die gesamte Sichtweise auf so ein Unternehmen, von kommunalen Akteuren, von politischen Akteuren, von Stakeholdern, von Menschen, die sich politisch einbringen, von regionalen Repräsentanten, von dem Markt oder der Branche. All diese Dinge spielen eine Rolle. Und ich muss halt diese ganzen Stakeholder mir angucken und überlegen, was möchten die denn über mich wissen? Die haben ja auch Transparenzwünsche und Ansprüche an so ein Unternehmen. Das wird ja auch immer komplexer, was Menschen über einen wissen wollen und wo irgendwo hinterfragt und hinterleuchtet wird. Ja. Und was möchte ich denn entsprechend darstellen? Also genau die Frage, die du mir am Anfang gestellt hast, wie möchtest du denn eigentlich am Ende gesehen werden, wenn du dein Unternehmen übergibst? Für was soll diese Marke stehen? Also im Grunde genau die Frage, der muss man nachgehen und das muss definiert werden. Ja, und daraus ergibt sich ein Wording und daraus ergeben sich bestimmte Stories, die immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen neu erzählt werden müssen. Die Wiederholung macht die Identität und macht das Image. Mm. So, das okay. muss erstmal herausgearbeitet werden, damit ich weiß, was überhaupt erzählt werden kann und soll und darf.
Siehst du das als Aufgabe im Grunde, ich sage jetzt mal banal, für jedes Unternehmen und für jede, auch für jeden Selbstständigen, dass das eine unheimliche Relevanz ist, dass ja, wie soll ich es beschreiben? Ich will jetzt nicht immer gleich sagen, dass das für eine positive Geschäftsentwicklung dient, aber natürlich auch für die Sichtbarkeit und so weiter. Ist das wirklich sehr wichtig, dass ich mich darum um diese Themen kümmere?
Ja, absolut. Also wenn ich nicht weiß, wer ich bin und für was ich stehe, ist ja jede Erzählung potenziell falsch. Also ja. wenn ich in einen Shitstorm hineinkomme oder Menschen über mich schlecht reden, dann muss ich ja wissen, was ich dem entgegenstellen kann. Also wenn ich nicht weiß, wer ich bin, kann ich auch nicht existieren auf dem Markt der Meinungen. Also das ist total wichtig. Und das ist nicht nur wichtig hinsichtlich meiner Arbeit, Medienmanagement und Öffentlichkeit, das ist ja auch für das Unternehmen selber wichtig. Also ich betrachte meine Arbeit immer auch ein Stück weit als eine Art Business Development, als Menschen dabei zu helfen, ein Stück weit Kurs zu halten. Weil am Ende ist das ja auch eine Art Kompass, nachdem ich Entscheidungen treffe, nachdem ich Handlungsmaximen ableite. Das ist ein Wertegerüst, das ich irgendwo lebe und da muss ich konsequent bleiben. Und wenn ich inkonsequent werde, dann ist auch das negative Image und der Shitstorm nicht weit, weil am Ende irgendjemand kommt und sagt, da ist ein Bruch drin, da ist eine Unlogik, da verhältst du dich entgegen deiner offen kommunizierten Prinzipien. Daher kommen ja solche Dinge wie Greenwashing. Du kannst nicht sagen, du bist nachhaltig und am Ende des Tages bist du halt eben der größte Ökosünder. Wobei auch da, niemand ist 100% nachhaltig. Dann müsste ich aufhören zu existieren. Also es geht nicht darum, in jeder letzten Facette das Optimum zu haben. Jeder ist irgendwo angreifbar. Aber so offene Inkongruenzen, offene Unlogiken, offene Brüche, da gehen natürlich Medien und auch Hater sofort rein.
Ja.
Das sage ich auch. Hast du keine Hater, bist du keine Marke. Also ein Stück weit ist die Auseinandersetzung auch normal. Aber ich muss gewappnet sein. Und wappnen tue ich mich im Inneren. Ne?
Ich kann mich an diese Aussage erinnern. Das hat ein Positionierungscoach damals auch zu mir gesagt. Sagt Dirk, du brauchst Hater. Ich sage, da musst du durch. Weil ich auch, mag ich gar nicht. Aber natürlich, klar, logisch. Sonst hast du natürlich keinen Standpunkt.
Ja, ich muss ja Menschen etwas bieten, an dem sie sich auch reiben können. Marke sein bedeutet immer, Menschen einen Anhaltspunkt zu geben, sich für dich zu entscheiden, aber eben auch sich gegen dich zu entscheiden. Marke sein bedeutet Klarheit schaffen.
Ja. Falk, das weißt du auch, ich erlebe es auch immer wieder in Unternehmen. Ganz viele Unternehmen stechen in ihrer Botschaft oder wollen sich damit herausstechen, gute Leistung zu liefern, zuverlässig zu sein, faire Preise zu machen. Also sagen wir mal so, Dinge, die eigentlich fast jeder irgendwo hinschreibt. Das reicht nicht aus, ich glaube, da sind wir uns bewusst. Aber was sagst du, auf was kommt es denn an? Was kann ich dahingehend besser machen? Oder kannst du mit diesen Dingen umgehen, nur gegebenenfalls mit einer anderen Formulierung und mit einer anderen Art und Weise?
Ich glaube, dass es so einfach tatsächlich nicht ist. Also ein Unternehmen muss, wenn es klar definiert hat, für was es denn steht, dann auch schauen, dass seine Prozesse irgendwo klar sind. Also ein Wertegerüst drückt sich ja auch in Qualität zum Beispiel aus, im Umgang mit Kunden, im Umgang mit Service, im Umgang mit Reklamationen. Durch eine gewisse Sorgsamkeit. Also eine Marke ist ja mehr als ein einziges Versprechen, sondern es ist in der Regel ein Gebäude aus Begriffen, aus Handlungsweisen und aus Kultur. Und diese Kongruenz, die muss entsprechend bestehen. Ich mache gerne das Modell eines Markeneis, wo in der Mitte ein Markenkern steht. Drumherum stehen Markenwerte und darum stehen Begriffe, die die Markenkommunikation prägen. Und diese Begriffe, die finden dann eben Eingang in einen Profiltext, das nenne ich gerne Corporate Wording, ist jetzt typisch Marketing-Sprech, aber am Ende ist das ein Profiltext, der so 1000 bis 1500 Zeichen hat, den man auch beliebig lang verkürzen oder verlängern kann, wo klar drin steht, dafür stehe ich und das bin ich. Und das muss dann auch eben entsprechend gelebt werden. Also es geht schon viel um Texte, Aber diese Texte schreibe ich ja auch nicht, damit irgendwo Content produziert, irgendwo steht und erscheint, sondern das muss tatsächlich das in Wort gegossene Innere sein, das nach außen sichtbar wird. Deswegen sind Worte wahnsinnig wichtig. Und deswegen kritisiere ich eben auch, dass unheimlich viele Werbebotschaften, unheimlich viele Aussagen mal eben schnell so rausgeschossen werden, ohne Sinn und Verstand, weil sie schön klingen, weil man auch meint, sie verkaufen, aber dieses schnell, schnell irgendeine Aussage rauslegen, mal schnell um des Effektes des Vertriebswillens oder des Auffallens wegen irgendetwas zu sagen, das kriege ich nachher vielleicht nicht mehr eingefangen. Also ich stehe da tatsächlich für Sorgfalt, für Nachdenken, für Intellektualität, für Philosophie. Und deswegen stört mich auch diese ganze Schnelllebigkeit ein Stück weit. Also jeder kann mit KI mal eben 50 Slogans rauslegen und dann gefallen ihm 20 und dann postet er die mal eben. Aber das ist das Gegenteil von Identität und von Marke und von Planung und von Strategie.
Ja, spannend. Gerade mal überlegen, Mensch, was sind denn die größten, deiner Meinung nach, die größten Fehler, die Unternehmer oder auch sagen wir Einzelpersonen wie beispielsweise ich machen können, dahingehend, innerhalb der Position, was sind denn die größten Fehler deiner, oder was anders gefragt, was machen oder sind die meisten Fehler bei der Positionierung dann von Unternehmen oder Unternehmerpersönlichkeiten und wie lassen sich die vermeiden?
Wenn schon mal eine Positionierung stattgefunden hat, sagen wir mal, werden Fehler schon mal minimiert. Ich komme mal eher vom Ende her. Der größte Fehler ist aus meiner Sicht zu viel, zu schnell und zu laut. Also permanent die Öffentlichkeit suchen. Hauptsache, ich bin in der Öffentlichkeit. Also jeden Tag 3 Posts irgendwo abzusetzen, nur damit irgendwie ein Post gemacht worden ist, ist mir zu dumm. Zu laut ist für mich auch ein Riesenthema. Mir ist die ganze Welt insgesamt zu laut geworden. Jeder muss noch lauter schreien, um noch mehr aufzufallen. Das stört mich tatsächlich inzwischen kolossal. Ich bringe gerne meine Klienten dahin und achte auch selbst darauf, dass ich mich wenig äußere, dann aber versuche, fundiert eine Debatte anzustoßen. Also ich freue mich, wenn es Diskurs gibt. Ich freue mich, wenn viele Meinungen irgendwo stattfinden, wenn es auch eine Kontroverse gibt, aber eben auf einem intellektuellen Niveau. Also, mal pöbeln kann jeder. Sagen, er ist der Tollste, kann auch jeder. Aber mit Debatten aufzufallen, die einen gesellschaftlichen Impact haben, die auch einen Wert bringen, die auch Potenzial für Selbstreflexion haben, das ist mir zumindest persönlich sehr wichtig. Und ich möchte im Grunde auch, dass meine Klienten dahin kommen, dass sie Debatten anstoßen auf A, ihrer fachlichen Expertise, aber B, auch im Hinblick darauf, dass diese fachliche Perspektive, die sie haben, einen gesellschaftlichen Kontext bekommt. Also es fehlt an gesellschaftlichen Debatten und an Diskurs und an Diskussionskultur. Dafür gibt es viel zu viel Geschrei, Sales, Tumpheit und ich sag mal so ein Business-Proletariats-Habitus.
Was ein Wort. Ja. Falk, jetzt ich gehe da gleich mal rein. Ich verstehe deine Aussage, macht auch absolut Sinn. Jetzt dennoch, ich, Dirk, möchte jetzt gerne, oder ach, nimm ein anderes Unternehmen, muss ja nicht ich sein, ich möchte jetzt aber schon ganz gern meine Themen gezielt in die Medien bringen. Und natürlich nicht jetzt als reine plumpe Eigenwerbung, nicht Marketing oder sonst was. Sag, Mensch, wie schaffe ich das, dass mir jemand zuhört oder dass die Medien mir zuhören? Und ja, genau, und das betrifft ja auch viele Unternehmen ja im Regionalen vor Ort, um eine gewisse Aufmerksamkeit zu erzielen.
Ja, wie schaffe ich das? Durch gute Inhalte, das wird jeder sagen. Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, es braucht eine Art Corporate Wording, um erstmal zu wissen, wie stehe ich überhaupt, die in Wortform gegossene Marke. Aus der ergeben sich dann ganz bestimmte Themen, die man in Form von Pressemeldungen oder Fachbeiträgen in die Öffentlichkeit spielt.
Ja.
Also wenn du mir sagst, du stehst für unternehmerische Strategie und für Geschäftserfolg, wobei das jetzt auch erstmal ja nur tumpe Buzzwords sind, Da muss man wirklich gucken, was macht denn dich, Dirk Halfer, anders als andere? Was sind genau die Dinge, die dich unterscheiden und was machst du besser oder anders? Und wie ist auch dein Fokus? Und das muss ich tatsächlich herausarbeiten. Und daraus leiten sich bestimmte Geschichten ab. Ich erzähle etwas über dich, über deine Kompetenz. Was ich nicht erzähle, ist irgendwie deine Vita und er hat 5 Auszeichnungen. Das darf gerne auf der Website stehen. Die Leute wollen ja auch gerne so Trust-Anhaltspunkte haben. Was heißt, dass man sich 50 Siegel kaufen soll. Ganz im Gegenteil. Das ist eher das Gegenteil von Vertrauen.
Ja.
Aber genau zu schauen, wie machst du es? Wie machst du dein Unternehmen erfolgreich? Da steckt ja etwas dahinter. In deiner Herangehensweise, in deiner Methodik oder in deiner Persönlichkeit. Das arbeite ich heraus. Und aus diesem herausgearbeiteten Du entwickle ich dann fachliche Themen, die ich entweder in Wirtschaftsmedien bringe oder in Branchenmedien bringe und so Fachpublikationen oder in regionale Tageszeitungen oder aber auch transportiert dann eben in Podcasts oder in andere. Es gibt ja heute jede Menge Darreichungsformen. Aber wir müssen sagen, was ist das, was dich total unterscheidet? Ja. Und gerade als Solopreneur bist du ja deine eigene Marke. Das heißt, dein Erfolg liegt immer in dir selbst. Also Leute, die irgendwie Coach und Trainer und Berater sind und Erfolgsgurus, die finden ja an jeder Ecke.
Ja.
Aber die tatsächlich erfolgreich sind, machen etwas anderes als andere. Und das liegt in ihnen. Und das ist bei jedem Unternehmen so. Ob das auch Unternehmen ist oder ein Supermarkt. Es gibt Gründe, die nicht im reinen Angebot liegen, weswegen sie erfolgreicher sind als andere. Und das muss erzählt werden, das muss herausgearbeitet werden. Und wenn wir das gefunden haben, dann habe ich auch die mediale Aufmerksamkeit auf dieses Thema.
Ja, das ist eine Frage, die stellen, wie schon gesagt, nach meiner Verlegerlaufbahn, nach meiner unternehmerischen Laufbahn bin ich natürlich auch jahrelang mit dem Thema Positionierung war ich beschäftigt, bis ich die gefunden habe, die ich habe. Aber dennoch, immer wieder diese Frage, die stellt sich, stelle ich mir, aber auch natürlich Unternehmen, die in einem großen Wettbewerb sind, stellen sich die Frage immer wieder, ja, wie bin ich denn anders? Wie bekomme ich denn das anders heraus? Man sagt, gibt es da irgendeine Möglichkeit, die wir heute unseren Zuhörern mitgeben können, wie sie da diesem anders auf die Schliche kommen können? Oder ich meine, es ist ja irgendwo da vielleicht oder vielleicht auch noch nicht. Er sagt, wie komme ich da hin? Weil das ist ja wirklich eines der entscheidenden Merkmale.
Das ist extrem schwer zu sagen. Also in der Regel komme ich dadurch dahin, dass jemand von außen drauf guckt. Da geht es jetzt nicht nur um mich, aber es hat natürlich Sinn, dass jemand, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für ein Unternehmen macht, auch eine gewisse Coaching-Kompetenz hat. Also wenn ich ein gutes Interview führen kann als Journalist, bin ich vielleicht auch ein guter Coach, zumindest sollte ich das sein, um diesen Prozess des Denkens, genau dieses Herausfindens zu steuern. Also ich komme mit relativ vielen psychologischen Themen, wo ich immer sage, welche Fragen muss ich denn stellen? Häufig kommen diese Dinge nicht von innen, weil von innen das, was mich besonders macht, als selbstverständlich wahrgenommen wird. Ich mache das halt seit Jahren so und ich gehe auch davon aus, wenn ich irgendwie eine Quizshow schaue, dass das, was ich weiß, jeder andere ja auch zu wissen hat. Weil wenn ich es weiß, dann ist es ja Allgemeinwissen. So.
Ja.
Und so ist es in Unternehmen im Prinzip genauso. Die Besonderheiten werden, wenn ich Insider bin, zu Selbstverständlichkeiten. Deswegen ist es sinnvoll, sich jemanden von außen zu holen, der einerseits dieses Positionierungs-Markenentwicklungsgeschäft versteht, der auch ein bisschen Ahnung von Psychologie hat, der aber auch den Journalisten versteht, um zu gucken, das, was ich im Unternehmen herausarbeite, ist das denn etwas, was hier auch thematisch ankommt? Also matcht das auch? Was mich interessiert, interessiert ja vielleicht nicht die Öffentlichkeit oder nur kleine Teile der Öffentlichkeit. Und dieses Matching herbeizuführen, das ist meine Identität, das ist meine Marke, die muss ich tatsächlich entwickeln und da hilft es, jemanden zu haben, der das kann und moderiert und begleitet. Und das zu übersetzen für Journalistensprache und wiederum dessen Rolle auch zu verstehen, der macht das ja auch nicht für sich, der macht das ja für seine Leser. Also die Geschichten so runterzubrechen, dass es A, Journalisten interessiert und es ihm so darzureichen, dass der es formulieren kann, damit es der Leser auch haben will. Diesen Gesamtprozess zu denken, der hilft. Und das hilft mir dann eben auch bei der Identitätsbildung, bestimmte Thematiken zu beeinflussen, damit am Ende der Endleser sie versteht. Und in diesem Kontext findet wahnsinnig viel Coaching statt, findet wahnsinnig viel Selbsterkenntnis statt und entwickeln sich auch Marken weiter. Und über diese Weiterentwicklung der Marke wiederum kann ich berichten, weil darin auch Stories stecken, die total spannend sind, weil ich Teilbereiche ganz einfach neu hinterfrage. Also eine gute Medienarbeit ist immer auch Business Development an der Stelle.
Ah, das ist ja total spannend. Das heißt, was empfiehlst du mir oder einem, bleiben wir mal bitte beim kleineren Unternehmertum, also irgendwo so bis 50 Mitarbeiter, was empfiehlst du uns, um diese Andersartigkeit zu entwickeln? Also soll ich da zu einem Positionierungscoach gehen oder zu einer PR-Agentur? Was würdest du uns heute mitgeben wollen, um da einen guten Auftritt oder ein gutes Anders zu entwickeln?
Darauf kann ich dir am Ende keine konkrete Antwort geben, weil ich am Ende ja auch nur weiß, wie ich es mache. Also entscheidend ist, dass Agenturen nicht damit protzen, dass sie 50 bis 100 Veröffentlichungen kriegen. Also die rein quantitative Argumentation, ich bringe dich in so und so viele Medien in dieser und jener hohen Frequenz, die macht mich immer stutzig. Weil das eben ja so also auf Masse ausgelegt ist. Es bringt halt eben nichts, in 80 Medien das Gleiche zu sagen. Ja, sondern immer auch neue Elemente zu finden, die meine Marke nochmal aus einer anderen Perspektive heraus erzählen. Immer auch mit diesem gesellschaftlichen Impact heraus. Also ich warne schlicht davor, das ist aber jetzt die Negativbetrachtung, rein auf dieses Thema immer mehr, immer schneller, immer höhere Frequenz. Darauf sollte ich nicht reinfallen. Und die klassische PR-Agentur argumentiert ja genauso. Ich bringe dich in die Medien ganz oft ganz viel. So, und am Ende werden viele Geschichten zu Bagatellen und sind nicht mehr solitär wertig. Ja. Das ist aus meiner Sicht ein großer Fehler, den Agenturen machen und auf den viele Unternehmen hereinfallen, weil sie die Qualität ihrer Aussagen der Quantität unterordnen. Und das unterscheidet mich zumindest diametral.
Okay. Viele Agenturen, viele Beiträge auch in den sozialen Medien schreien ja ganz klar darauf hin, dass du dich total auf die sozialen Medien konzentrieren sollst. Wie siehst du das persönlich, den ganzen Mix, also auch nochmal die Printmedien und so weiter und so fort, Radio, ich weiß es nicht, alles. Was ist denn aus deiner Sicht dahingehend ein guter Mix, gerade im Kontext des Markenaufbaus und im Kontext der Sichtbarkeit?
Da gibt es eben auch keine pauschale Antwort, weil es natürlich Produkte gibt, die sich nur über Social Media entsprechend verbreiten lassen oder die eine gewisse Kurzlebigkeit haben. Ich fange mal anders an. Also ich glaube, dass Print nicht tot ist. Ich glaube, dass sehr, sehr viele nach wie vor das haptische Erlebnis des Blätterns haben möchten. Und Print hat auch einen sehr hohen Stellenwert, weil etwas, so ein Magazin zu drucken, ist teuer, und wenn ich eine Seite in so einem Magazin habe, dann hat das eine Wertigkeit. Also es wird aus meiner Sicht auch so bleiben. Und es entstehen ja auch immer noch neue Magazine. Und wenn ich irgendwie in die Bahnhofsbuchhandlung gehe, dann ist ja das Regal auch voll. Also das Print in absehbarer Zeit stirbt, glaube ich nicht. Und ich halte Print tatsächlich auch für wertig. Jetzt habe ich natürlich als Unternehmen das Bedürfnis, dass Dinge, die ich kommuniziere, auch eine gewisse Halbwertszeit haben und im Netz auffindbar sind. Deswegen ist halt, sagen wir mal so, eine Tageszeitung insofern schwierig, wenn das alles dann auch nicht online steht. Das liest sich halt weg. Also es hat einen hohen Reputationswert für eine kurze Zeit. Ich muss aber schauen, wie verlängere ich diese Dinge. Also bekomme ich den Artikel als PDF oder kann ich ihn irgendwo verwerten, kann ich ihn auf meine Website packen, weil der Image-Transfer, ich war in dieser und jenen Zeitung, den möchte ich ja länger haben, als bis zur nächsten Ausgabe dieser Zeitung oder dieses Magazins. Da muss ich gucken, wie schaffe ich Verwertungsketten. Radio ist super, fließt aber halt einfach im Radio, im Auto oder so nebenbei so mit. Da hört sich vieles weg, hohe Reputation. Problem ist, Radio hat in der Regel ganz kurzfristige Mediatheken, ist nach einer Woche nicht mehr abrufbar. Also Radio ist schön, aber es ist nicht sehr langlebig, deswegen gebe ich da keinen besonderen Fokus drauf, weil es eben sehr, sehr schnell verschwindet. A, gauscht es beim Hörer vorbei und B, bleibt es eben nicht in irgendeiner Mediathek. Online-Veröffentlichung halte ich eigentlich für das Relevanteste, weil das eben sehr, sehr lange in den Suchmaschinen sichtbar bleibt, ich es von meiner Website aus verlinken kann. Und Social Media ist so eine Sache, passt es zum Produkt. Also ich halte wenig von davon, in Social Media permanent präsent zu sein. Ich mache das selbst in sehr homöopathischen Dosen. Ich war sogar 4 Jahre komplett von Social Media weg, weil ich eben gesagt habe, ich möchte das eigentlich gar nicht mehr. Das ist mir hier zu tumm. Also es ist ja nett zu provozieren, aber ein Medium, in dem jeder ohne Selbstreflexion eine Meinung raushauen kann und ohne journalistische Einflussnahme Diskussionen irgendwie völlig aus dem Ruder laufen können, würde ich versuchen zu vermeiden. Also es ist definitiv kein Qualitätsmedium. Aber da, wo ich B2C mache, hat es natürlich totalen Sinn, dann auch Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Und sie sind nun mal auf Social Media. Also es hängt total vom Produkt ab und vom Unternehmen ab und von der Zielgruppe ab. Meine Kunden sind jetzt eher alte, weiße Männer. Die kann ich davon überzeugen, Social Media etwas homöopathischer einzusetzen. Aber ein sehr hippes Start-up, das primär Online-Produkte verkauft und wo es irgendwie um schnelle Abos geht, wo das Produkt auch digital ist, kann ich natürlich auf diese Dinge nicht verzichten. Gleichwohl müssen auch die ihre Marke definieren. Je schneller ein Medium ist, umso fester muss ich in meiner Positionierung und in meiner Markenentwicklung sein, damit das einmal irgendwo auch valide und stabil bleibt. Also es ist viel schwieriger, eine Marke im Internet in Social Media beizubehalten, als wenn ich mit Printmedien arbeite. Hat also alles Vor- und Nachteile. Es gibt nicht den idealen Mix. Es gibt nur den idealen Mix für das einzelne Unternehmen oder für dich.
Ja, das wäre nochmal eine ganz gezielte Frage. Es gibt ja verschiedene Unternehmergruppen oder Unternehmensgruppen, die momentan so ein bisschen natürlich in Verruf geraten sind. Nehmen wir mal ein Beispiel, weil wir haben so in unserer kleinen Unternehmensgruppe auch ein Thema Marketingagenturen. Da ist halt viel verbrannte Erde, viel Versprechen, viele machen das und viel schreien rum. Und wir merken dahingehend auch immer mehr, dass ein ganz großes Thema Vertrauen da sein muss. Vertrauen, ob die das machen, dass die mich leere Versprechungen geben. Und da gibt es ja natürlich noch andere Berufsgruppen. Du hast die Coaches angesprochen. Natürlich auch Unternehmensberatungen, andere Beratungen. Vielleicht mal gerade gezielt für Gruppen, die so ein bisschen es gerade schwer haben und gerade in der Akquise auch dahingehend gleich Gehör zu finden. Siehst du da einen Unterschied hinsichtlich der Präsenz? Sollten diese eher dann auch mal bodenständige Medien nutzen, wie die Printbereiche oder Blogs schreiben oder irgendwelche andere Dinge tun? Wie siehst du das da? Oder spielt es da genauso keine Rolle? Und es ist dann einfach nur so die Form, ja gut, der Richtige wird schon an der richtigen Stelle dann zuschlagen.
Nein, es braucht halt eine Medienstrategie. Also ich biete jetzt gerade auch Beratern und Experten an, bei meinen Medienpartnern Kolumnen zu schreiben. Das ist eben mal etwas, also ein Blog ist ja schön, aber es ist auf meiner eigenen Website. Das kann halt erstmal jeder. Schön ist es ja, wenn ich meine Gedanken auf einem Medium teilen kann und dieses Medium gibt mir quasi Raum dafür, dass ich meine Gedanken vortragen kann. Also das ist ja bewusst eine ganz andere Form, wo man eben nicht nur sagt, ey, ich bin so toll, sondern wo man erklären kann, warum ist meine Leistung für die Gesellschaft wichtig und wie denke ich eigentlich über die Gesellschaft? Also dieses Selbstreflektierende der eigenen Arbeit in einer Branche für die Kunden in einem politisch aufgewühlten Kontext mit gesellschaftlichem Impact, diese Denkarbeit, das mache ich zum Beispiel gerade gerne mit Klienten, wenn ich eine Kolumne verschaffe, wo man regelmäßig seine Meinung kundtun kann. Finde ich viel sinnvoller als ein Blog, weil der bleibt am Ende immer selbstreferenzierend. Aber auch ein Blog ist insofern schön, weil das ist so eine Art Fortsetzungsroman ist. Ich was Aktuelles habe, was Neues habe, ist auch mal eine Pressemeldung gut. Da wartet jetzt zugegebenermaßen keiner drauf. Ne? Also kein Journalist hat einen Mangel an Content. Aber wenn ich sage, ich habe etwas wirklich Wertiges, etwas wirklich Neues, ist auch das mal so das Fischernetz, das ich auswerfen kann, wo ich vielleicht ein paar Fachbeiträge wiederum dann als Gegenleistung bekomme. Also der Journalist ruft an und sagt, habt ihr Ihre Pressemeldung gelesen? möchte ich so nicht drucken, aber Ihr Thema ist spannend, bitte schreiben Sie mir einen Fachbeitrag.
Ah, geil.
Und wenn ich fachlich dann diesen Fachbeitrag veröffentlicht habe und in einem Fachmedium stehe, dann hat es auch Sinn, den zu posten, damit meine Zielgruppe sieht, guck mal, da hat ein Fachmedium und ein Fachjournalist mich für so qualifiziert befunden, mich A zu fragen und mir B Raum in seinem Medium zu geben, dann muss das ja wohl auch gut sein. Also dieser Blick von außen, Veröffentlichung im Sinne von vertrauensbildende Maßnahmen. Ein anderer hat mir Raum gegeben für meine Expertise und für meine Meinung. Das ist spannend. Und deswegen ist alles, was selbstreferenzierend ist, in den eigenen Kanälen, wertloser als das, was Journalisten machen, weil das kann ja jeder auf seinem eigenen, mit seinen eigenen Kanälen publizieren. Aber wenn andere bereit sind, dir zuzuhören, dich zu drucken, dich zu veröffentlichen, weil du etwas Intelligentes sagst oder etwas Neues hast, das ist der Wert und das ist meine Aufgabe. Erstens, deine Geschichte so gut zu erzählen, dass jemand anders bereit ist, sie nachzuerzählen, und zweitens, dieses Nacherzählte dann in einem wertigen Rahmen publiziert zu bekommen und das wiederum für die eigene Reputation zu nutzen. Diesen Kreislauf muss ich drehen. Deswegen sage ich auch, ich bin Medienmanager, ich bin keine PR-Agentur. Geht nicht um raus, raus, raus. Es geht darum, das, was rausgekommen ist, strategisch zu nutzen für deinen eigenen Erfolg.
Mega. Mega, mega, mega. Falk, ist das, wenn ich damit starte, ist das auch ein Tick eine Fleißarbeit? Also, dass ich sage, du, ganz ehrlich, das dauert ein bisschen, bis da dann auch, dass das mal Früchte trägt, bis dann mal vielleicht was veröffentlicht wird. Wenn man sage, ja, ich bin davon überzeugt, ich mache was Gutes, entwickle mich weiter, schärfe ja meine Positionierung über die Jahre. Und jetzt heißt es dann wirklich fleißig zu sein und immer wieder Pressemeldungen zu machen und diese Medien zu bespielen.
Ja, also es ist auf jeden Fall, also ich würde nicht sagen, dass es ein Marathon ist, aber es ist auf jeden Fall ein Langstreckenlauf, es ist kein Sprint.
Okay.
Also natürlich kriegt man relativ schnell gute Veröffentlichungen. Also ich habe relativ viele Medienpartner. Wenn wir mal irgendwo zusammengesessen haben, fallen mir relativ schnell ein, zwei Themen ein, die auf deine Marke einzahlen, die ich auch gut runterkriege. Aber wir müssen halt auch aufhören zu sagen, es gibt mal hier eine Veröffentlichung und da eine Veröffentlichung, sondern das muss ich langfristig machen. Marke entsteht durch Kontinuität und durch Konsequenz. Also in der Regel sind meine Klienten bei mir 3,5 bis 4 Jahre im Schnitt. Ich habe Unternehmen, die ich schon seit 6, 7 Jahren betreue, um immer wieder neue Geschichten zu erzählen, immer wieder neues Futter aufzubekommen, immer wieder neue Journalistenkontakte aufzureißen, auch mal neue Genres auszuprobieren. Vielleicht mache ich auch mal eine Pressekonferenz. Vielleicht lade ich mal Journalisten ein, hinter die Kulissen zu gucken oder den Produktionsprozess zu begleiten.
Ja.
Vielleicht mache ich mal so eine Langzeitgeschichte. Wie entwickelt sich eigentlich so ein Unternehmen über die Jahre? Also es gibt wahnsinnig viele Genres, die einfach per se schon mal Zeit brauchen. Aber eine Marke darf niemals aufhören zu kommunizieren und sich in Feinheiten weiterzuentwickeln. Deswegen sehe ich das total langfristig. Was mich persönlich am allermeisten nervt, ist, wenn mich jemand anruft und sagt, wir haben jetzt hier 3 Veröffentlichungen gemacht und es hat noch kein Kunde angerufen. Ja? Mhm. Unternehmenskommunikation ist nicht Sales. Es geht um Reputation und Reputation verkauft sehr, sehr mittelbar. Gleichwohl ist es das allerwichtigste Asset, das ich überhaupt haben kann im Unternehmen. Wenn mir keiner vertraut und wenn man eben nicht denkt, das ist nicht positiv, was da kommt, dann ist das Bauchgefühl des Kunden so negativ, dann verkaufe ich am Ende nämlich gar nichts mehr. Ist das Vertrauen weg, ist alles weg. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, selbstreflektierend an sich selbst und seiner Marke zu arbeiten und pointiert und sinnvoll die Öffentlichkeit zu suchen, damit andere genau das widerspiegeln. Und dafür sind teilweise langsame Medien dankbarer als diese schnellen Medien in Social Media. Wobei eine schnelle Selbstinszenierung im Sinne von, hey, ich bin jetzt gerade da und da, und das gibt entsprechend den Trust auch auf das, was man selber tut, auch ja sinnvoll sein kann. Es gibt ja Geschichten, die sind zu klein, um in der Zeitung zu landen, aber ja, zu wertvoll, um sie nicht zu erzählen. Das ja, gibt es natürlich dann auch.
Wie viel Zeit in etwa, ganz pauschal, nicht ganz pauschal, ganz einfach gesagt, wie viel Zeit in etwas darf ich da rein investieren in dieses Thema?
In Bezug auf welche Größe?
Also ich sag, ja, mag, also bleiben wir uns einfach nochmal beim Beispiel. Viele Zuhörer sind entweder Solo-Selbstständige oder kleine mittelständische Unternehmer. Jetzt sag mal einfach in etwa, was darf ich Zeit investieren in etwa, um dieses Thema so zu bespielen, dass ich sichtbar werde, dass ich eine Marke sukzessive aufbaue und dass ich auch meine Werte und mein Anderssein auch kommuniziere, aufbaue und kommuniziere.
Ja, ich würde gucken, dass ich vielleicht 1 bis 2 gute Publikationen im Monat hinbekomme.
Okay.
Das erfordert, also rein das Schreiben oder jemanden wie mich irgendwie zu steuern und Texte freizugeben, das dann vielleicht 2, 3 Stunden im Monat. Aber es geht ja weiter. Es geht ja darum, dass die Dinger dann auch auf die eigene Website kommen, dass der Image-Transfer funktioniert, dass ich mir immer neue Geschichten ausdenke. Dass ich diese Hintergrundarbeit entsprechend gut mache. Deswegen ist halt die Frage, was beziehst du das? Also wenn ich sage, du brauchst 1/2 Stunde Öffentlichkeitsarbeit oder wie gesagt, ich denke langfristig, bei mir sind Kunden 3,5 bis 4 Jahre. An sich brauche ich dauerhaft jemanden, der mich in meiner Kommunikation begleitet und diesen Blick von außen hat. Deswegen würde ich da immer sagen, sollte man immer eine Ressource einplanen, die das macht, entsprechend auch der eigenen Möglichkeiten, finanziell und zeitlich. Runtergebrochen auf so einen Monat, würde ich mal sagen, mit Hintergrundarbeit, mit Denken, mit Briefing, ist das vielleicht dann irgendwo ein guter halber Tag, den man selber investieren muss, nachdenken, sich damit befassen, Menschen, die mich briefen, den Austausch suchen. Wenn ich Veranstaltungen habe, ist es auch mal deutlich mehr. Deswegen, also mir fehlt die Bezugsgröße, also ich verstehe deine Frage nicht. Ne? Also, ist, ne? Ja, pro Tag,
gar kein Thema.
Monat, Lifetime. Ja?
Ja, du, ganz viele. Also das kenne ich aus meiner Arbeit. Gerade in diesem Kontext, der Unternehmer geht aus dem operativen Tagesgeschäft raus hin zu unternehmerischen Aufgaben. Das ist ja im Großen und Ganzen mal sehr unsexy gesagt, die Arbeit, die ich steuere, welche Hintergründe da auch immer da sind. Und das ist ja ein unternehmerisch relevantes Thema, das ja dann oftmals hinten runterfällt. Und ich wollte jetzt einfach mal nur diese Größe eröffnen und gesagt, was ist denn so der Einstieg? Wie muss ich das in etwa einschätzen? Das ist Relevantes. Ich glaube, das wissen wir beide, dass es unheimlich wichtig ist, sich diesem Thema zu widmen.
Ja, ich würde es gerne mal von der anderen Seite betrachten. Ich stelle fest, dass viel zu wenig gedacht wird und viel zu viel gemacht wird. Also dieses ganze Erfolg hat nur 3 Buchstaben, nämlich tun. Und das sind alles nur hohle Phrasen. Also ich verbringe am Tag 3 Stunden damit, Dinge zu lesen. Ich verbringe den halben Tag, wobei der keine 8 Stunden hat, sondern mehr, mit Nachdenken über bestimmte Themen. Ne? Ich gucke Nachrichten und überlege, was bedeutet das denn für meine Klienten? Wie kann ich die denn da wiederum platzieren? Was bedeutet das für mein Unternehmen? Was bedeutet jetzt irgendwie ein Hype, ein Modethema oder ein Aktienkurs oder irgendeine Meldung? Was bedeutet das denn für mich? Ich hatte neulich einen Klienten, der hat gesagt, ich habe keine Zeit, immer deine langen E-Mails zu lesen. Ich will einfach Ergebnisse haben. Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich bis jetzt gehört habe. Im Lesen und im Verstehen und im Nachvollziehen, gerade wenn man mich dafür beauftragt, eben auch mitzudenken, die Lösungen liegen. Also man müsste viel langsamer werden, ne? Viel reflektierter werden, viel mehr nachdenken, um Kurs zu halten. Und diese ganze geschäftige Hektik ständig machen, fake it until you make it, alles ausprobieren, Dinge halb fertig irgendwie auf den Markt zu bringen, noch schlimmer ist, halb fertig zu kommunizieren, ohne das durchdacht zu haben, das regt mich auf. Also ich habe neulich so einen Persönlichkeitstest gemacht. Bei mir ist Intellektualität auf Platz 1 meiner Top-Stärken. Ich denke eben alles von hinten. Und ich denke es nicht nur von hinten, ich denke es auch von allen möglichen Seiten. Und ich denke es durch und ich gucke von oben und ich gucke von unten. Wenn ich ein Thema habe, betrachte ich das von 30, 40, 50 verschiedenen Seiten und Perspektiven. Und wenn ich fertig gedacht habe, dann äußere ich mich oder schreibe etwas. Und das würde ich mir auch von Unternehmern viel mehr wünschen. Es wird viel zu wenig gedacht und viel zu schnell irgendwas gemacht oder irgendein Unsinn erzählt.
Super spannend. Warst du schon immer so, Falk? Oder was hat dich dazu geprägt, diesen Ansatz zu finden? Ich, ganz ehrlich, ich habe das schon lange nicht mehr gehört. Da darf Zeit investiert werden. Das darf langsam werden. Das ist ja geil. Das ist ja mal eine ganz andere Richtung. Was hat dich dazu geprägt, so zu sein?
Ich habe ein Perfektionismusprofil. Ich kann die Fehler anderer Menschen nur sehr schwer ertragen. Und die meisten Fehler entstehen eben dadurch, dass Menschen vorher zu wenig nachgedacht haben. Das ist tatsächlich das krasse Gegenteil von dem, was da draußen gepredigt wird. Also diese ganze Digitalisierung und KI macht ja alles irgendwie schneller. Ich fordere auch dazu auf, mal langsamer zu sein, mal innezuhalten. Also ich mache Dinge lieber richtig, als dass ich sie irgendwie mache. Also ich mache nichts mal eben, ne? Weil ich versuche, Fehler zu vermeiden. Und genau dieses Fehlervermeiden hat dieses Land auch mal groß gemacht. Ne? Also ich meine, das ist heute nicht mehr so gefragt, das sehe ich ein. Also irgendwie auf tausendstel Millimeter genau Teile bearbeiten, das war irgendwie Deutschlands Stärke. Und da hat man, sag mal, sehr auf Fehlervermeidung hingesetzt. Wenn Google und Amazon so arbeiten würden, dann wären die auch nicht da, wo sie heute sind. Also zugegeben, ja, sind meine Tugenden etwas von gestern, aber das wäre vielleicht nicht falsch. Ja. Also vor allen Dingen bezogen auf meine eigene Marke, auf die Frage, wie möchte ich leben, wie möchte ich gesehen werden, hatte schon selber Sinn, mal zu reflektieren. Ich kriege eine schlechte Reputation nur sehr, sehr mühsam wieder weg, aber ich habe sie wahnsinnig schnell zerstört. Also erst denken, dann reden. Und vor allen Dingen erst denken und dann handeln.
Ja. Ich weiß gar nicht, wenn jetzt mal angenommen, du hast eine schlechte Reputation, beziehungsweise du hast jetzt irgendeinen Shitstorm, es ist irgendetwas passiert. Es kommt jetzt rein, irgendjemand greift was auf und macht es groß, bauscht es groß auf, Dirk ist der und der und der hat ja das und das, das will der gar nicht, keine Ahnung, XY. Was ist denn dann wichtig für mich, wenn ich in diesen, sagen wir mal, medialen Fokus rutsche? Auf was muss ich hier dann da achten?
Das ist tatsächlich etwas komplexer. Also zunächst mal ist die Frage, was habe ich selbst damit zu tun? Also so ein Shitstorm hat ja irgendwie einen Auslöser. Also ich muss zumindest mir erstmal klar werden, was ist mein Anteil daran? Das fällt ja nicht vom Himmel. Und das muss ich erstmal selbst reflektieren. Also mal, habe ich nichts mit zu tun, ist alles ungerecht, ich bin völlig unschuldig. Das ist meistens nicht der Fall. Also man sollte schon mal dieses Ursache-Wirkungsprinzip zunächst mal verstanden haben. Auch um dann kluge Handlungsempfehlungen abzuleiten, weil die Gegner sich genau das auch angucken, dieses Ursache-Wirkungsprinzip, und B, um Schlüsse daraus zu ziehen, weil das eskaliert ja weiter. Also in der Regel kann ich eben sagen, was passiert als nächstes, weil Shitstorms ja eine Art Gewalt sind und Gewalt einer gewissen Spirale und einer gewissen Dynamik folgt. So, also von daher erstmal zu gucken, wo kommt es eigentlich her? Das ist das eine. Das zweite ist zu schauen, wer sind denn die eigentlichen Akteure? Woher hat denn die Zeitung die Information? Wie kommt denn diese Information an die Öffentlichkeit? Wo habe ich denn selber undichte Stellen? Welche Verbündeten haben denn die Aggressoren, die mich angreifen? Ist das vielleicht ein ganzes Netzwerk? Also in der Regel sind das ja keine Einzeltäter, die mal Lust haben, einem zu schaden. Und das folgt ja einem Motiv und das hat ja ein Ziel. So, wo sind die undichten Stellen bei mir im Unternehmen? Welche Verbündeten kann ich aktivieren, die für mich Partei ergreifen? Weil sich selber zu rechtfertigen ist ja auch nicht immer cool. Also wen kann ich in Stellung bringen, um für mich zu sprechen? Welche Medien kann ich denn ins Feld führen, wenn da einer schlecht über mich berichtet? Wer berichtet denn positiv über mich? Und das ist eine relativ komplexe Analyse, die nicht nur eben guckt, dass es passiert, das wurde gesagt, sondern die das gesamte System um diesen Konflikt herum betrachtet und daraufhin erst reagiert. Und das Allerwichtigste ist auch hier, erstmal Ruhe bewahren. Also sobald ich nach vorne gehe als Betroffener und irgendetwas erzähle, werde ich in meiner Emotionalität wahrscheinlich Fehler machen und mich in irgendwelche Widersprüche verwickeln, und dann habe ich gleich den nächsten Shitstorm. Siehst du, habe ich doch gesagt. Da hat der gelogen. Also erst analysieren, sich dann äußern.
Wenn du mal auf deine, es ist spannend. Also wir sind wieder in Geschwindigkeit rausnehmen, erstmal alles anschauen und dann, so gut ich kann, so dann eben zu reagieren oder zu agieren. Wenn du mal deine unternehmerische Laufbahn zurückschaust, dann sagt, was war dein größtes Learning in diesem Kontext für dich? Was hast du gelernt, was dann auch du in deiner Arbeit immer wieder erfolgreich hast, dann auch einbringen können?
Schwer zu sagen, ob das jetzt das eine große Learning war.
Guck dir eins raus, was dir sofort in den Sinn kommt.
Das hast du ja schon einleitend gesagt. Ich sage eben, keine Meinung haben ist keine Option. Mhm. Und eine Meinung zu haben, dazu auch zu stehen, gibt einem zumindest eine gewisse Glaubwürdigkeit.
Ja.
Ja, und auch dabei zu bleiben und eben nicht sein Fähnchen in den Wind zu hängen. Also klar, wenn ich eine Meinung habe, dann kriege ich Widerspruch. Den auch auszuhalten und dabei zu bleiben und dann auch argumentativ zurückzuschlagen, ohne da jetzt auf der persönlichen Ebene zu kommen, das ist immer etwas, wo ich sage, das ist für mich schon irgendwie ein Learning, dass eine gewisse Standhaftigkeit immer noch gutiert wird. Mhm. Also ich habe neulich von jemandem gelesen, der stolz darauf ist, seine Meinung schnell zu ändern und das als unternehmerische Tugend bezeichnet hat. Das halte ich für falsch. Also weil man solchen Menschen eben nicht vertrauen kann. Man muss schon bei Dingen mal bleiben. Man muss auch mal eine Fehlentscheidung bis zu Ende durchziehen. Die war dann vielleicht falsch. Aber ne, manchmal ist es schwieriger, den Weg zurückzugehen, neu anzufangen, als das Falsche irgendwie durchzuziehen. Ich muss konsequent bleiben. Mhm. Und ich vermisse Konsequenz in der Meinung, in der Haltung, in der Attitüde, in der Markenentwicklung. Und ich glaube, dass diese Konsequenz einem viele Gegner bringt. Das ist völlig klar, wenn man auf diesem Weg natürlich Menschen verliert. Und viele werden auch immer dünnhäutiger und sensibler und sind gar nicht mehr in der Lage, irgendwie zu einer Dialektik und zu einem Diskurs. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, wow, das gefällt mir. Da hat irgendwie einer irgendwie Eier. Und Eier haben ist heute wichtiger denn je. Mhm.
Welche Frage aus deiner Sicht sollten sich Unternehmer heute viel, viel öfter stellen oder sollten sie sich überhaupt stellen in dem Kontext deiner Arbeit?
Ich glaube, Unternehmer müssen sich eigentlich fragen, wie sie eigentlich leben wollen. Also ich sage mal, dass wir alle irgendwo Umsatz brauchen und Gewinn machen müssen und von Bürokratie belastet sind und Probleme im Business haben. Es ist ja gerade auch nicht schön, Unternehmer zu sein oder selbstständig zu sein. Die Probleme haben erstmal, glaube ich, irgendwie alle. Aber am Ende muss ich tatsächlich für mich die Frage klären, warum mache ich das? Warum mache ich das so? Und was mache ich damit? Also ganz am Ende, also das ist auch nicht von mir, das hat Hendrik Habermann, ein guter Bekannter von mir, mal gesagt. Unternehmer müssen sich die Frage stellen, wie möchte ich eigentlich leben? So, oh, cool. Und wenn ich diese Frage für mich beantworte, dann kann ich auch mein Unternehmen daraufhin ausbauen. Man muss nicht ständig wachsen und irgendwie größer werden. Vielleicht komme ich auch zu ganz anderen Ergebnissen in meiner Unternehmensphilosophie, wenn ich mal frage, was will ich eigentlich? Und das müsste viel öfter passieren. Wenn ich die Frage auf die Antwort habe, wie möchte ich eigentlich leben, dann glaube ich auch, dass meine Kommunikation besser wird, weil ich dann viel kongruenter unterwegs sein kann.
Mhm. Falk, du brennst für das Unternehmen, nicht für das Unternehmen, du brennst für deine Mission, das ist nicht zu übersehen, und auch dein Engagement. Was ist denn dein Geheimnis dafür, dass du jeden Tag Bock hast, hier Menschen zu helfen, Thema Marken aufzubauen und diese ganze weitere Kommunikation, ob das Krisenkommunikation und so weiter ist? Was hilft dir da, jeden Tag aufzustehen und sagen, ja, geil, habe ich Bock drauf? Also was ist dein Geheimnis?
Ich habe bei weitem nicht jeden Tag Bock. Ganz im Gegenteil. Die Tage, an denen ich keinen Bock habe, werden täglich mehr. Da jetzt irgendwie auch nicht irgendwie rumzulügen oder ein falsches Bild zu machen. Also ich bin keiner von diesen Erfolgsgurus. Boah, alles ist super und ich bin erfolgreich und ich liebe das, was ich tue, über alles. Und wenn ich mal 3 Tage irgendwie nichts tue, dann fühle ich mich schlecht. Ganz im Gegenteil. Also das Unternehmer- und Selbstständigenleben wird einem tatsächlich durch äußere Einflüsse gerade extrem vergällt. Und dass ich immer Bock habe und so, das ist bei weitem nicht so. Und ich bin auch nicht jeden Tag gleich kreativ. Also da muss man sich auch irgendwie ehrlich machen und den Leuten so fair zu erzählen. Also es ist vieles richtig Mist, geht extrem an die Substanz und so weiter. Also insofern, das geht mir sowieso auch auf den Keks, dass jeder immer glaubt, boah, ich arbeite so viel und ich bin so toll und alles, mir geht so gut. Ja. Wenn ich Social Media aufmache, dann sind das ja alle Superhelden. Wenn du mit denen privat redest und die ehrlich sind, dann sage ich auch, es geht mir scheiße. So, und mir geht es an vielen Tagen eben auch scheiße und da muss man ehrlich sein. Deswegen will ich diese Lüge gar nicht erzählen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich gerne Menschen dabei unterstütze, Haltung zu zeigen und Haltung zu bewahren. Ich mache mir gerne fremde Konflikte zu eigen. Also nicht im Sinne von, dass ich mich gerne einmische, also das tue ich gar nicht. Das Interesse habe ich an den meisten Konflikten ehrlicherweise nicht. Aber in aller Regel sind Konflikte, die mir zugetragen werden, auf eine Art und Weise ungerecht. Ne? Also jeder ist Opfer und Täter zugleich, also keiner ist völlig unschuldig. Das will ich damit auch nicht sagen. Aber ja. Es gibt in der Methodik von Shitstorms immer wieder Bosheiten, die meinen Gerechtigkeitssinn triggern. Und dazu sagen, ich helfe den Menschen das gerade zu rücken, das ist mir schon wichtig. Und da bin ich auch total motiviert, das Schwert für andere zu führen, wenn es himmelschreiende Ungerechtigkeiten gibt. Und mit Marken trage ich ja was Positives auch in die Welt. Auch das will ich nicht überhöhen. Also ich bin da, weiß Gott, irgendwie kein Gutmensch. Ist auch nicht mein Image. Auch da muss man sich ehrlich machen. Also so ein Quatsch, ich will die Welt besser machen, wirst du von mir nicht hören. Aber tatsächlich, wenn jemand sich mit sich selber befasst und reflektiert und eine starke Marke werden will und dann auch die Dinge annimmt, die im Rahmen dieses Markenentwicklungsprozesses ihn als Menschen oder als Unternehmen besser machen und das dann wiederum auch anerkannt wird im Sinne von, das sehe ich jetzt, das habe ich durch dich erreicht und die Medien berichten positiv darüber, das ist dann schon eine Anerkennung und die treibt mich auch an. Ja. Aber dass alles irgendwie eitel Sonnenschein ist und wir irgendwie alle toll sind und dass irgendwie jeder jetzt irgendwie die Welt retten will, das halte ich ehrlicherweise alles für gelogen.
Ja. Falk, sag uns mal ganz kurz, wie findet man dich, wenn hier irgendjemand heute sagt, ja, geiles Thema, relevant für mich, ist spannend für mich, wie finden wir dich? Klar, wir verlinken, ganz kurz, wir verlinken natürlich im Rahmen dieses Podcasts Website und so weiter und so fort. Aber wie erreicht man dich am besten, am schnellsten?
Wer meinen Namen richtig schreibt, der erreicht mich auch.
Also. Völlige Klarheit. Also da gibt's das sagt mega, cool. Ja, du. Also, Falk, ganz, ganz lieben Dank. So schnell vergeht fast eine Stunde. Echt Wahnsinn. Das ist ein so unglaublich spannendes Thema. Und ja, ich habe schon mehrfach erwähnt, ich halte es für ein wahnsinnig relevantes Thema. Also ich spüre es auch in den Firmen, in denen ich aktiv bin. Die alle mit dem Thema Markenaufbau, Positionierung und ja, gutem Content sich beschäftigen dürfen und müssen. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich diesem Thema aktiv zu widmen und auch Hilfe oder beziehungsweise Unterstützung dabei zu suchen. Und Falk ist da sicherlich ein ganz, ganz großer. Und wie gesagt, ganz lieben Dank, Falk, für diese Stunden, für diesen spannenden Inhalt. Und ja, ich würde mich freuen, du hast noch eine abschließende Botschaft für uns. Was möchtest du uns heute noch mitgeben? Abschließend.
Ich wusste nicht, dass ich eine abschließende Botschaft habe, aber ich nutze immer gerne den Raum, der mir geboten wird. Botschaft ist durchhalten. Die Zeiten sind schlecht. Kurs halten und Maß halten.
Mega. Also, danke, lieber Falk. Wenn jemand Fragen hat, bitte im Rahmen des Podcasts findet ihr die Kontaktdaten von Falk und ich kann es nur nochmal sagen, geht dieses relevante Thema an. Falk, alles Gute, vielen Dank.
Danke dir, war schön.